Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Mein heutiger Gast ist nicht nur ein Spezialgast, sondern auch ein Wiederholungsgast, der David Rosenthal. David, herzlich willkommen. Das Thema, wo wir heute darüber reden wollen, klar, KI. Und letztlich als Einstieg, KI, wir nutzen das irgendwie, ich glaube es alle, aber dürfen wir das überhaupt rechtlich sehen?
Ja, yes, hallo Martin, und es ist mir eine Freude, wieder mal bei dir zu sein. Ja, dürfen wir das? Ja, ich sage ja, wir dürfen das. Also ich gehöre zu denen, die nicht primär Bedenken haben wegen dem, sondern eigentlich eher die Frage ist, wie muss man es machen? Und es ist auch spannend, dass sich die Frage eigentlich gewandelt hat in den letzten Jahren. Am Anfang ist es ein bisschen die Frage gewesen, muss man den Leuten sagen, dass man KI einsetzt? Und dann können sie noch den Bias haben. Die Diskussion zum Beispiel um Bias ist völlig verschwunden. Und heute hat man eigentlich eine ganz andere Diskussion. Vor allem, welche Tools darf ich haben? Darf ich das machen vom Datenschutz her mit den Daten, die ich einem Provider gebe? Das ist heute im Moment die Diskussion, die läuft. Und ja, man darf, aber man muss eine Reihe von Hausaufgaben machen. Insbesondere dann, wenn man es im geschäftlichen Umfeld einsetzt. Und das sind auch die meisten Fragen, die uns im Moment erreichen in unserer Beratung. Die meisten Leute kommen und sagen, ich will das einsetzen, ich will das andere einsetzen, darf ich das? Also das ist die gleiche Frage und es ist dann eine Frage, vor allem, wie steht das jetzt mit dem Provider?
Also David, ich finde ja manchmal erstaunlich, dass überhaupt noch gefragt wird, weil mein Gefühl ist so, dass da eine Abstimmung mit den Füßen stattfindet und die Füße, die laufen ganz schnell und ganz umfangreich zu den gängigen Anbietern, die man so kennt. Also vor allem OpenAI, ChatGPT, aber jetzt auch Codex und dann natürlich vor allem der Hype-Anbieter von der aktuellen Zeit, Anthropic mit Claude Code, Claude Cowork und natürlich auch im Chatbot. Aber eben, es gibt die noch fragen, nicht einfach machen. Also es gibt die nicht einfach den KI-Dienst für ihre Wahl mit gerade allem verbindet, was sie an Daten haben. Ja, wie macht man es denn richtig? Wo fängt man an, David?
Ja, es ist ja vielleicht noch, bevor ich auf das reinkomme, noch spannend zu sehen. Es ist ja auch differenziert. Es gibt ja nicht einfach nur den KI-Anbieter, sondern was ja heute passiert, ist, dass man die KI-Systeme tut miteinander vernetzen und tut mit anderen Systemen vernetzen. Also das heisst, manche von den Fragen sind heute bei uns nicht mehr, darf ich jetzt irgendwie OpenAI, ChatGPT oder Copilot nutzen, sondern darf ich das Ding auch mit irgendwie Claude zum Beispiel mit M365 verbinden und vernetzen. Also die Dimension kommt jetzt eine Art wieder zu und das ist auch das, wo wir dann nachher sicher noch werden darauf eingehen, wo wir sehen in der Diskussion sehr häufig ist, dass es neben dem Kern quasi KI-System, also so im Hirn, wenn man so sagen will, im LLM, vor allem eine Diskussion ist um, was sind so die ganzen Umsysteme, wo das Zeug Daten anspitzt, wo es Daten abbrieft und wie das funktioniert. Aber ich glaube, es gibt wie zwei Bereiche. Es gibt auf der einen Seite das, was die Leute privat machen. Und das, was die Leute privat machen, da, du sagst es, also die machen einfach. Man hat es auf dem Handy drauf, man kann manchmal. Und das ist etwas, was ich sehe, ist es heute häufig sehr viel schwieriger, es nicht zu benutzen, als es zu benutzen, als das Zeug abzuschalten. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich im Word das aufmache und den Copilot nicht wegkriege, weil ich will den nicht. Es mag Leute geben, die den cool finden, aber ich will den nicht bei mir haben und ich kann das Ding nicht wirklich abschalten. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sieht. Und so ähnliche Sachen sehen wir bei WhatsApp und an anderen Orten auch. Und im privaten Bereich, ich glaube, dort müssen wir gar nicht so wahnsinnig viel darüber reden, weil dort habe ich häufig schon kostenmässig und aufgrund der Verträge und so gar nicht wirklich die Kontrolle, sondern ich kann es einfach entweder nutzen und vertrauen und hoffen, dass nichts passiert. Vielleicht schauen, was es für Einstellungen gibt und that's it. Wo wir die Diskussion sehen, ist vor allem in den Unternehmen und dort läuft es so, da gibt es auf der einen Seite die IT-Leute, die lieben auch Copilot. Warum lieben sie? Weil es auch dort einfacher ist, das einzuschalten, als es auszuschalten. Und dann gibt es viele Unternehmen, die haben so ein bisschen die Haltung, ja, wir müssen jetzt unseren Leuten irgendetwas KI geben und das Ding ist ja so praktisch, das ist ja schon praktisch da. Und dann müssen wir das einschalten. Dann kommt irgendwo der Datenschutz oder die Rechtsabteilung und fragt sich, ja, dürfen wir das alles? Geht uns alles ein bisschen schnell? Und dort sind wir dann in dieser Diskussion drin, weil es gibt immer noch viele, aber vielleicht sind das einfach die, die wir zur Kenntnis nehmen, wir zwei, weil die wollen sich quasi den Legal Advice leisten. Die kommen und fragen, darf ich das wirklich? Und es gibt sicher ganz viele, die das überhaupt nicht machen. Und dann gibt's noch die andere Art von Produkt. Und das ist das, was du angesprochen hast, das Cloud. Das ist jetzt ein Hype-Produkt, das die Techies vor allem cool finden. Ich glaube, da darf man nicht überbewerten. Es gibt ganz viele Leute, die nicht auf dieser Hype-Welle drauf sind. Aber bei den Techies und bei denen, die also gerne die neuen Sachen ausprobieren, das ist natürlich ein cooles Ding. Also ich finde es auch cool. Aber es ist etwas, das dann halt so praktisch wie privat genutzt wird. Man nutzt es einfach in den Unternehmen. Und weil es von der technischen Seite her kommt, ist es auch einfacher eingeführt. Ich sehe, wenn ich mit den Juristen und Juristinnen diskutiere, für die ist das alles hoch suspekt noch und die wollen das nicht ohne weiteres haben. Und da ist man so ein bisschen in einem komischen Modus drin, wo dann an gewissen Orten einfach gemacht wird und wo die Leute auch private Sachen im Büro einsetzen. Und das nennt man dann die Shadow AI, wenn man so den englischen Begriff will verwenden, dass die Leute das Zeug einfach benutzen.
Früher haben wir gesagt Schatten IT, heute haben wir Schatten KI. Das ist für mich auch immer ein Thema. Wir reden jetzt natürlich über KI, aber ich habe das Gefühl, die meisten Fragen sind eigentlich gar nicht so neu, sondern am Ende des Tages geht es häufig um uralte Fragen, nämlich nutze ich Outsourcing, mache ich Sachen auf eigenes System, wenn ich Outsourcing nutze, was sind das für Anbieter, sind es im Ausland, sind es in welchem Land, auch generell, was habe ich überhaupt für Daten und letztlich, wie muss ich die Daten schützen? Wir haben ja ein gesetzliches Thema, also als Anwältin und Anwälte haben wir ein Berufsgeheimnis, aber wir haben auch sonstige Vertraulichkeitspflichten im Gesetz. Oder was aus meiner Sicht sehr gerne vergessen geht, sind die berühmt-berüchtigten Non-Disclosure Agreements, die NDAs, häufig noch mit der Konventionalstrafe. Da wissen viele Leute gar nicht mehr, dass sie da mal etwas unterschrieben haben. Wie tun wir das aufdröseln, David?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Es ist eigentlich the same as always. Es ist ein Provider, dem vertraue ich gewisse Sachen an. Und dort muss man die Verträge prüfen. Man kann vielleicht nicht viel verhandeln, aber man kann immerhin Optionen wählen. Und von denen gibt es mehr als einem lieb sind in diesem Bereich. Und ich glaube auch, das ist genau die Richtung, wo es jetzt auch immer wie mehr geht. Wir haben auf der einen Seite gewisse rechtliche Vorgaben. Und dann gibt es so gewisse Risikothemen, wie will man mit denen umgehen. Es gibt aber auch noch gewisse Aspekte, die jetzt quasi wie neu dazugekommen sind. Also natürlich, es ist einfach ein Provider-Vertrag, könnte man sagen, genauso wie wenn ich jetzt in die Cloud sonst gehe, und das meiste ist in der Cloud. Aber es gibt gewisse neue Sachen, wie zum Beispiel die ganze Geschichte mit dem Training, mit den Daten. Das ist so die Hauptangst, die die Leute haben, dass ihre Daten zum Training benutzt werden, was in der Praxis eigentlich das geringste Problem ist. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel Abuse Monitoring, wenn man dem so sagt, auch wieder so ein Anglizismus. Das ist, wenn Provider gehen schauen, macht jetzt ein irgendeine Schweinerei und dann nachher die Daten anschauen, was ja sonst nie vorkommen. Also ich kenne keinen Provider, der sagt, du, wenn du in deiner E-Mail irgendetwas schreibst, was unanständig ist, dann gehe ich mir das vielleicht anschauen. Aber bei der KI ist das noch so, dass Provider sagen, wenn du irgendwie meiner KI etwas schickst, wo irgendwie komisch daherkommt, dann behalten wir uns das vor, das anzuschauen und dass dann irgendein Mitarbeiter das anschaut und drauf schaut. Und das ist natürlich ein Problem rechtlich gesehen. Vor allem in unserer Branche, also wenn wir vom Berufsgeheimnis gedeckt sind oder bei den Behörden, aber auch sonst kann das ein Issue sein. Und das ist speziell für die KI. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht in 2-3 Jahren kein Thema mehr ist, aber die Leute haben halt immer noch Angst als Provider, dass man ihnen noch irgendwie vorwirft, ja, deine KI hat jetzt irgendwie ein Bild generiert, was nicht hätte sollten, oder irgendeinen Text produziert, was nicht hätte sollten, und man deshalb noch quasi wie die Zusatzmaßnahmen hat. Aber sonst sind wir in einem Bereich, wo es um genau die gleichen Fragen geht, wie bei jedem Provider auch. Wir haben den Datenschutz, wir haben die normalen Geheimhaltungspflichten, weil nicht alles sind Personendaten. Es gibt auch viele Themen, wie zum Beispiel Betriebsgeheimnis, eigene, die man muss schützen muss. Und zum Teil nicht einmal, wenn man ein NDA hat, sondern einfach, weil man will, dass das Zeug geheim bleibt. Und dann natürlich in unserem Spezialbereich mit Berufs- und Amtsgeheimnis, das sind also die erhöhten Geschichten. Und das ist spannend an dem, dass meistens der Datenschutz im eigentlichen rechtlichen Sinn das kleinste Issue ist. Also da haben wir eigentlich fast überall, nicht überall gleich gut, aber plus minus gelöst mit so ein paar Spezialausnahmen von ein paar sehr grossen Anbietern, die dann noch hartnäckig ihre eigenen Touren machen.
David, bei dem Abuse Monitoring, ich muss sagen, ich kenne das Problem auch schon länger, also auch schon vor KI. Und zwar halt bei den amerikanischen und den kanadischen Anbietern, aber vor allem die Amerikaner sind wichtig. Und man kennt das vor allem im Sinn von verbotener Pornografie, verbotener Gewaltdarstellung. also die amerikanische Chatkontrolle, wo es dann auch pro Jahr ja tausende Meldungen von amerikanischen Behörden, dort das National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC gibt, wo dann in der Schweiz beim Fedpol landet und dann so durch Hausdurchsuchungen führt. Das ist aber noch spannend, oder? Weil mit KI hat es eine neue Dimension angenommen. Du hast schon gesagt, also jetzt ist man kein Straftäter oder keine Straftäterin oder potenziell, die dann da ins Netz geratet, sondern man ist vielleicht Anwältin oder der Anwalt von einer Person, die unter Verdacht steht. Und dann ist natürlich ein Problem, wenn man zum Beispiel anfängt, bei einem herkömmlichen KI-Dienst, beim amerikanischen, anfängt, da das Plädoyer schreiben zu so einem Fall. Oder? Weil es dann dort vielleicht auch Leittextinhalt drin hat, wo man dann eben so einen Filter kann reinlaufen kann. Aber ich kenne die Art von Überwachung, wenn man es so nennen will, oder Monitoring, die kenne ich tatsächlich schon länger, vielleicht auch, weil ich mit entsprechenden Fällen zu tun habe. Darum habe ich vor allem das Gefühl, dass mit KI das Problem einfach grösser geworden ist.
Ja, was sich vor allem verändert hat, ist, es gilt jetzt eben Geschäftskunden. Im privaten Bereich haben wir das schon immer gehabt. Dort muss man auch damit rechnen, dass wenn ich auf einem privaten irgendwie OneDrive oder irgendeinen Online-Speicherservice etwas drauf tue, privat, dass das aktiv durchsucht wird nach bestimmten Inhalten. Im geschäftlichen Umfeld ist das bisher aber tabu gewesen. Also das heisst, wenn ich ein Geschäftskonto habe, ist das eigentlich ein No-Go, dass das passiert, ausser es gäbe irgendwie einen konkreten Hinweis, wo einer sagt, oh, der Steiger hat da irgendwelche Sachen auf seinem System, die ich benutze, und dass man dann normalerweise das nicht macht. Aber jetzt ist es eben auch im geschäftlichen Bereich so. Also das kann ganz banales Zeug sein. Mit unserer Lösung kann ich zum Beispiel transkribieren, Speech. Ich habe das testet an Podcasts, wie gut er das macht. Und an bestimmten Ort, wo er irgendetwas über eine Agrarchemikalie gesagt hat, ist immer Transkription nicht mehr gelaufen. Und ich habe gedacht, das ist ein technisches Problem, bis ich dann realisiert habe. Das ist irgendwie ein automatischer Filter, weil er wahrscheinlich irgendwie gemeint hat, es bedeutet irgendetwas, was verboten ist, und hat dann das gesperrt. Und das ist auch bei geschäftlichen Kunden. Und dort wird es eben genau ein Problem, weil wir haben natürlich in unserem Job immer mit irgendwelchen Schweinereien zu tun, wenn wir einen Klienten haben, der irgendein so ein Problem hat. Und das dürfte natürlich nicht sein, dass das gesehen wird. Und ich merke auch bei anderen Kunden, sie wollen eigentlich das Abuse Monitoring nicht. Und spannenderweise ist es ja zum Beispiel so, dass beim Copilot das Abuse Monitoring nicht funktioniert, also nicht drinnen ist, weil dann könnte es wahrscheinlich sonst viele nicht geben. Wenn ich aber von der Microsofts normale KI-Modell direkt abfrage, dort muss ich einen eigenen quasi wie Opt-out haben. Und das ist in der Praxis zwar erhältlich heute, also die haben auch gemerkt, das geht nicht. Und wenn ich zum Beispiel bei uns in der Kanzlei KI nutze, dann haben wir ein Abuse Monitoring Opt-out, das heisst, es wird nicht gemacht. Aber um das zum Beispiel bei bestimmten Providern zu kriegen, ist immer noch ein bisschen ein Affentanz, und das muss sich irgendwo normalisieren. Und das ist etwas, was wir im Moment auch durchgehen. Der Markt entwickelt sich. Und ich gehe davon aus, in 2-3 Jahren wird das kein Problem sein. Aber im Moment ist es zum Beispiel bei Microsoft schwierig zu bekommen. Und wir sind jetzt dran zu schauen, können wir das irgendwie einfacher machen.
Eben, also David, ich glaube, da müssen wir Klartext reden. Da sind wir heute noch weit davon entfernt, dass es irgendwie eine Standardfunktion ist, dass es überhaupt bei allen Providern erhältlich ist, sondern es gibt wenige, aus meiner Sicht im Wesentlichen Google und Microsoft, wo du unter gewissen Bedingungen gewisse Sachen allenfalls überkommst. Aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, hallo, ich nutze euren KI-Dienst, klick, klick, unter diesen Bedingungen oder unter diesen Gründen will ich das überkommen, sondern es ist noch ein rechter Tanz.
Das ist so, und es gibt, in Art wie grob gesagt, 3 Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich will sicher sein. Wenn ich will bei den grossen Cloud-Provider sein, dann sind es heute im Moment nur Microsoft und Google, wie du sagst, die für mich faktisch in Frage kommen. Und bei beiden ist es gerade für kleinere Firmen und mittlere, ich rede jetzt nicht von einem grossen Konzern, ist es heute schwierig, teilweise auch unmöglich, an solche Verträge anzukommen. Wir versuchen, solche zu vermitteln im Legal-Bereich, haben das jetzt auch können, aber es ist immer noch ein bisschen ein Krampf. Und das bedeutet, dass für viele eigentlich, das, wo jetzt gerade mit diesen erhöhten Anforderungen drin sind, im Berufsgeheimnis, sehr schwierig ist, an die Sachen anzukommen, was eigentlich schade ist. Ich hoffe, und ich bin ein Optimist, dass das vielleicht in 2-3 Jahren oder in einem Jahr schon sehr viel besser ist. Das muss auch mit einem Klick gehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Anthropic sehe oder OpenAI, die interessiert das nicht einmal, weil das ist für sie wahrscheinlich auch nicht wirklich ein Business, weil die haben genügend andere Sachen. Das heisst, wenn ich dort nachfrage nach Berufsgeheimnisverträgen, da kriege ich nicht einmal eine Antwort. Und das ist eigentlich, kann es nicht sein. Das Zweite, was es aber gibt, sind noch Schweizer Provider. Das darf man nicht vergessen. Es gibt eine Reihe von Anbietern aus der Schweiz, die KI-Dienstleistungen anbieten, die das dann mit Open-Source-Modellen machen. Und das ist eine Variante, die sind natürlich dann durchaus bereit. Das ist ja ihre USB sozusagen, den entsprechende Verträge anzubieten. Wir haben auch mal eine Musterklausel publiziert zu diesem Thema, wo dann alle die Sachen drinnen stehen. Und die sind auch bereit, das zu akzeptieren. Und die dritte Variante ist, dass ich mir natürlich selber so eine Kiste anstelle. Das kostet ungefähr irgendwie so 10.000 bis 20.000 Franken. Ist aber auch wiederum etwas, was natürlich eine Investition ist, die nicht alle machen wollen. Immerhin, wir sehen, und wir testen es immer wieder, dass die Qualität von diesen quasi Open-Source-Modellen inzwischen recht gut ist. Spannend ist übrigens, das erzählen mir die Anbieter von solcher Hardware, dass ihre Anfragen zu einem grossen Teil weniger von irgendwelchen Anwälten oder so kommen, sondern von Industrieunternehmen, die Angst haben, ihre Daten nicht wegen Berufsgeheimnis, sondern wegen Industriespionage irgendwo zu einem Cloud-Provider zu geben, sie aber trotzdem KI benutzen wollen, dass die dann quasi wie ihre Air-Gap-Systeme haben, also wo irgendwie gar nicht im Internet verbunden sind oder so und trotzdem KI können nutzen. Und der andere grosse Markt für diese Sachen ist der Behördenmarkt, wo im Moment so ein bisschen die Cloud-Systeme für, auch wenn das rechtlich unbegründet ist, aber einfach politisch tabu ist. Bottomline von all dem ist, das Zeug ist super kompliziert. Da kann ich nicht einfach angehen und sagen, ich möchte jetzt gerne 1 Kilo von dem haben und dann kriege ich quasi die KI, sondern man muss eine wahnsinnige, muss Aufwendungen betreiben, muss das verstehen, man muss das anschauen. Und für die, die jetzt alle sagen, das KI müssen wir alle einsetzen, ist es doch recht erstaunlich, dass wir dort eigentlich nicht weiter sind. Und ich weiss auch nicht, wie viel es da noch braucht. Und wir in der Schweiz sind wahrscheinlich sogar noch weiter als in anderen Ländern. Ich habe zum Beispiel auch mit Anwaltskanzleien in den USA geredet. Die haben das Zeug, das wir hier bei uns haben. Die haben zum Teil nicht einmal die gleichen guten Verträge, wie wir sie hier haben. Und Abuse Monitoring, Opt-out. Für die Kleinen gibt es das auch nicht. Also, oder die Mittleren. Also, das heisst, das ist alles noch ein bisschen unterentwickelt. Und vielleicht hat es halt auch damit zu tun, dass jetzt erst allmählich so ein bisschen das Verständnis für das aufkommt.
Gut, aber unterentwickelt, auch das Problem kenne ich schon lange. Also, oder, es geht auch nicht nur um irgendwie einen Dienst oder zwei Dienste, sondern wenn man so eine Cloud-Software-Landschaft anschaut, dann geht es schnell mal um 20, um 30 Dienste, die man nutzen will. Auch spezialisierte Dienste, die gibt es ja häufig nicht in der Schweiz oder die Anbieter der Schweiz, die sind jetzt häufig für Behörden oder sind so Anbieter, oder Call Me, Call Our Sales und so, also wo auch grössere Kunden bedienen was auch wirtschaftlich Sinn macht. Aber wenn man jetzt wirklich findet, ich will meine Daten schützen, aus welchem Grund auch immer, also wenn ich sage jetzt mal, was du noch schnell überkommst, ist der Auftragsverarbeitungsvertrag, ein Data Processing Agreement oder Addendum, das kommst du noch schnell mal über, aber eben dann hast du Personendaten und das ist dann mehr ein bisschen pro forma, also das kennen wir alles, aber immerhin ist schon mal gut, ist ja gut, wenn nicht mal die Schweiz vielleicht erwähnt wird oder so, aber wenn ich wirklich Geheimnisschutz will, dann habe ich es doch einfach sehr schwierig und bislang auch schon ohne KI ist natürlich der Alltag für ganz viele und eben, es gibt ja nicht nur die Anwältinnen und Anwälte und Ärztinnen und Ärzte und so, sondern es gibt ganz viele, die Geheimnisschutz wollen und auch mühen haben, ist halt einfach das Prinzip Hoffnung in der Praxis. Also wenn man einfach das Ganze anschaut, weil eben du kommst bei vielen Anbietern, kommst das einfach schlicht nicht über, wirst auch in Zukunft nicht überkommen. Klar, da gibt es einen kleinen Markt, oder, wo man dann die besonderen Bedürfnisse bedienen kann. Wobei eigentlich so klein ist der Markt gar nicht. Also wenn ich mir überlege, wenn wir doch wieder als Amts- und Berufsgeheimnis denken oder jetzt auch im neuen DSG, was sogenannte kleine Berufsgeheimnis und eine sonstige Geheimhaltungspflichten, auch für die Hilfspersonen. Also in der Schweiz müsste eigentlich, sage ich, ein Grossteil der Unternehmen, und die sind ja primär KMU und dort wieder primär Kleinstunternehmen, ein Grossteil von denen bräuchte eigentlich aus ganz verschiedenen Gründen einen verbesserten Geheimnisschutz als einfach die Absicherung von der Auftragsverarbeitung.
Ja, das ist richtig, aber das kommt natürlich einher auch mit der Frage, wie sehr dienen sich Unternehmen tatsächlich dann nachher auch zum Beispiel mit der Informationssicherheit auseinandersetzen und was steckt dort dahinter? Für uns zum Beispiel, wir würden jetzt nicht gerne alle unsere Daten, die wir haben, so irgendeinem Legal Tech Provider aufladen müssen und dort abspeichern. Der mag vielleicht Cloud hinterher nutzen, aber ob er sein Zeug im Griff hat, I have no idea. Und wir sehen so viel bei unseren Klienten, wir haben viele aus dem Bankensektor, irgendwelche Provider haben, die zu denen kommen, die sagen dann, wir sind super sicher, weil wir haben das Datacenter bei der Microsoft. Aber was ist dazwischen? Es gibt ja noch das, was der Provider macht. Und dort sehen wir heute Diskussionen. Und das ist genau das, wo natürlich dann plötzlich weitere Player im Spiel sind und wo man dann muss schauen, wie gehen die mit diesen Sachen um. Und dort merke ich allerdings auch, dass bei vielen Unternehmen, sie haben die Concerns nicht. Also das ist für sie, wenn das im Vertrag irgendwie schön drin steht, ist die Sache erledigt. Ich merke das auch bei mir selber. Ich kann ja selber Sachen entwickelt in diesem Bereich. Wenn ich das anbiete, ich habe zuerst gemeint, der Hauptissue sei, ist die Software sicher? Und ist das irgendwie so? Obwohl, der ganze Source Code ist öffentlich, kannst alles anschauen. Das ist praktisch nicht Diskussion, sondern es sind andere Themen. Es ist eher also praktische Themen, wie einfach kann ich irgendetwas installieren, wie komme ich an die KI-Verträge an oder wie ist das mit der Funktionalität? Das ist das, was die Leute interessiert. Und das ist eigentlich schade, aber wir müssen irgendwo halt damit umgehen. Und ich glaube, die Lösung besteht in der Standardisierung. Weil das hat natürlich die Cloud-Industrie gebracht. Wenn ich jetzt die beiden grossen, die du vorher sagst, anschaue, und dann haben wir noch AWS dazu, wo auch einer der grossen ist. Und die haben ja auch KI-Geschichten. Vielleicht weniger jetzt für die Consumer, aber die haben auch ihre Sachen. Die sind natürlich gross geworden, weil sie nicht KI den Unternehmen angeboten haben, sondern die ganzen sonstigen Cloud-Leistungen. Vor allem auch zum Beispiel in der Schweiz haben wir viele solche Projekte begleitet und die sind immer noch im Bereich von Banken. Und die kommen natürlich mit ganz anderen Anforderungen. Das hat auch Microsoft eine enorme Entwicklung müssen durchmachen. Nicht, weil sie das lustig gefunden haben, sondern weil dann irgendwie Bank X denen gesagt hat, wenn ihr das nicht machen und dort nicht machen und so weiter und Google und AWS genau gleich. Wir haben ja die Verträge verhandelt. Das sind wahnsinnige Entwicklungen gegangen. Und die haben natürlich heute inzwischen einen Standard erreicht, wo sie auch überall anbieten. Das heisst, ich als kleines Unternehmen profitiere natürlich von diesem Standard, weil die in ihre Rechenzentren überall gleich machen. Die können nicht für die Bank X ein anderes nehmen als für die anderen. Also das heisst, ich tue heute eigentlich von dieser Maturität profitieren und auch von den Verträgen, weil die Verträge, die man dort einsetzt, ich komme nochmal aufs Berufsgeheimnis. Das Berufsgeheimnis Zusatz bei Microsoft oder bei Google oder bei anderen, die stammen aus den Verhandlungen, die wir dort geführt haben mit Grossbanken und mit anderen. Und die hätten nachher einfach Microsoft gefunden, ja, wenn wir es für die Grossen können einhalten, können wir es ja den Kleinen auch geben. Einfach standardmäßig. Und jetzt haben wir das. Also, das ist eigentlich der positive Effekt davon. Und ich glaube, der wird auch etwas bringen, weil die setzt jetzt quasi wie die Messlatte, wie das sein muss. Und wenn man das dann eben nutzt, hat man quasi das wieder bei. Aber die meisten unterscheiden noch nicht. Für mich ist zum Beispiel ein riesen Gap zwischen dem, was jetzt ein Microsoft, ein Google oder ein AWS macht, security-mäßig, und dem, was zum Beispiel ein OpenAI und ein Anthropic macht. Die sind für mich Welten unterschiedlich. Das nehmen aber die Leute dann auch wieder nicht mehr so wahr. Also ist es am Schluss wieder ein bisschen die Frage, wie gehen die Unternehmen damit um und sagen sie sich, ich kann das jetzt machen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Kanzlei, die wir im Moment jetzt Cloud nicht einsetzen. Wir nutzen es allenfalls, oder wir nutzen eigentlich das Modell über Google. Wir können die dort über unsere Verträge in ihren Rechenzentren nutzen. Aber für uns kommt jetzt zum Beispiel OpenAI oder Anthropic selber für Berufsgeheimnisdaten nicht in Frage.
Ja, das ist tatsächlich ein grosses Thema. Allenfalls bestraft man sich ein bisschen, wenn man dem Thema Beachtung schenkt. Also zum Teil habe ich das Gefühl, die da völlig unbeschwert durch die Outsourcing und heute keine Welt durchgehen, die macht sich das Leben häufig viel einfacher, als wenn man anfängt, sich darum zu kümmern. Weil wenn du anfängst, darum zu kümmern, dann fängst du an, sehr tief und sehr lang graben.
Genau. Und dann hast du so Themen, zum Beispiel eins von den Themen, die uns sehr viel beschäftigt und ich hatte es vorher davon geredet, wie an sich der Grundlevel bei Microsoft und Co. gut ist, aber wir haben eben dort auch unsere Issues, wenn wir dort gehen graben. Zum Beispiel bei Microsoft ist das der wunde Punkt, und sie hören es nicht gern, ist zum Beispiel ihr Webgrounding. Das heisst, wenn du einem Co-Pilot sagst, geh suchen etwas über den Steiger oder über den Rosenthal, dann geht er ins Internet oder in die hauseigene Suche bei Microsoft. Und das Spannende ist, dort gelten dann die ganzen vertraglichen Zusagen, die normalerweise gelten, eben nicht. Weil sie aus irgendeinem Grund, den sie nicht wollen oder können offenlegen, nicht in der Lage sind, dort ihre Zusagen einzuhalten. Sie kommen mit anderen Sachen, die alle nicht so klar sind, was sie dort machen, sagen, wir spalten nichts und Zeug und Sachen. Aber es bleibt, dass es dort halt einfach noch ein wunder Punkt ist und dass es zum Beispiel kein Auftragsbearbeitungsvertrag für den Suchteil, der ja eigentlich in der gleichen Firma drin ist, also datenschutzrechtlich und von puncto Geheimhaltung ein Problem. Aber wenn ich jetzt natürlich mehr muss entscheiden, wie gehe ich damit um, dann bedeutet das, dass ich entweder muss den Leuten sagen, ihr dürft jetzt die Websuche nicht haben, ich schalte das ohne das auf, dann ist das Produkt einfach viel, viel schlechter, weil das ist einfach so, oder? Man will das haben. Und wenn ich ihnen sage, ihr schaltet das jetzt auf, dann muss ich irgendwo entweder sagen, ihr könnt das ohne weiteres benutzen, aber dann verletze ich den Datenschutz, weil dann habe ich den ADV zum Beispiel nicht in diesem Bereich. Und das kann ich vielleicht, wenn die Leute das selber machen, geht ja das noch, weil es ist ja ähnlich so, wie wenn ich im Internet suche, aber ich kann es ja nicht als Unternehmen bewusst so zur Verfügung stellen. Oder ich gehe an und sage, ja, ihr Benutzer müsst dann selber schauen, dass ihr dort nichts Heikles reingeben. Das heisst, ich schiebe es einfach auf die Leute ab. Und das ist auch kein neues Phänomen. Das haben wir gesehen bei dem 365 in diversen, zum Beispiel auch in der öffentlichen Verwaltung, wo gesagt wird, wir feiern das ein, aber nicht so richtig, sondern wir sagen, ihr dürft einfach keine heiklen Daten reingeben. Was dann die Leute irgendwie völlig frustriert sind, weil sie das gar nicht können umsetzen, vernünftig. Man hat auf dem Papier irgendwo einen Kompromiss, aber es ist irgendwie unbefriedigend. Das haben wir dort zum Beispiel auch, aber das ist halt das, wo wir irgendwo damit leben. Und da gibt es viele, die dann halt genau das machen, was du vorher gesagt hast. Sie wollen sich eigentlich nicht so genau mit dem beschäftigen. Weil wenn sie sich mal anfangen beschäftigen, dann fragen sie sich, wie sollen sie sich mit dem umgehen. Wir haben jetzt zum Glück eine andere Lösung. Wir machen das über Google. Dort haben wir jetzt eine Suchmöglichkeit, wo das Problem sich nicht stellt. Aber ich finde das natürlich unbefriedigend. Wiederum als Optimist sage ich mir, das ist eine Frage der Zeit, bis das auch Microsoft jetzt in dem Fall ankriegt. Aber es ist natürlich unbefriedigend.
David, ich will noch zwei, drei Erklärungen anschieben. Du hast AWS oder AWS erwähnt. Das sind Amazon Web Services für die das nicht kennen. Also die klassische Erfolgsgeschichte, der, sage ich, wenn man älter ist, der Buchhändler im Internet. Natürlich schon lange ein riesiger Anbieter, vielleicht der grösste Anbieter von digitaler Infrastruktur ist. Dort gibt es auch vor allem die Plattform Amazon Bedrock. Dort kann man dann zum Beispiel auch über Amazon Bedrock selber und eben mit mehr Konfigurations-, allenfalls auch vertraglichen Möglichkeiten, auch die Modelle von den grossen Anbietern nutzen. Also auch die Modelle von Anthropic kann man dort zum Beispiel nutzen. Bei Google ist wie immer die Produktlandschaft ändert sich ständig irgendwie. Aber Google hat vor allem Cloud-Plattform. Früher hat es zum Teil einmal Vertex AI geheißen. Also die kann man auch als Geschäftskunde kann man dort eigentlich ganz viel nutzen. Ich sage mal, so die User-Facing AI-Products von Google, die sind eher grottig. Vielleicht mit der Ausnahme von Notebook LM. Aber gerade die Workspace-Version vom Gemini Chatbot, die ist recht grausam im Vergleich zur Konkurrenz. Aber eben, das sind sicher zwei gute Möglichkeiten, die man unbedingt anschauen sollte. Zumal auch beides auch für kleine Geschäftskunden recht gut zugänglich ist, muss man sagen. Also es ist dann häufig mehr die Frage, wie viel willst du zahlen, als wie gross das bist. Einfach nur die beiden Ergänzungen da. Weil mir ist immer wieder aufgefallen, dass viele haben halt immer noch den Fokus auf Microsoft. Da gibt es auch so etwas Ähnliches, Microsoft Foundry, wo aber immer ein bisschen hinterherhinkt nach meinem Gespür gegenüber Google Cloud Plattform und Amazon Bedrock. Aber es gibt nicht nur Microsoft eine Landschaft, wobei noch erstaunlich ist, gerade wegen AI haben natürlich auch ganz viel jetzt interessanterweise die Welt außerhalb von Microsoft entdeckt, wo in einem grösseren Unternehmensumfeld dann aber häufig die heute schon erwähnte Shadow AI ist, die dann privat eingesetzt wird.
Man muss allerdings auch sagen, dass man nicht jeder Hype muss mitmachen. Also ich setze zum Beispiel auch zum Coden nicht im Moment Anthropic-Modelle. Warum nicht? Weil sie mir nicht so wahnsinnig viel Nutzen bringen für das, was ich will, aber sau teuer sind. Und es gibt jetzt viele, die laufen jetzt völlig in den Hammer rein, weil sie super Sachen damit machen können. Und das Zeug ist gut technisch, aber es eben auch wahnsinnig viel kostet. Wir nutzen jetzt die Google-Modelle, allerdings ohne die Google-Oberfläche, weil wir haben ja unsere eigenen Sachen gemacht. Und die genügen für viele Sachen völlig. Also man kann auch mit normalen Modellen coole Sachen machen. Man muss nicht immer jetzt einfach diese modernen Sachen haben. Aber es ist natürlich so, dass dort ein wahnsinniger, auch, wie soll ich jetzt sagen, ein Druck in den Unternehmen ist, diese Sachen irgendwo und irgendwie einzusetzen. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt der Copilot so erfolgreich ist. weil halt man irgendwie etwas machen muss. Was aber dabei auf der Strecke bleibt, ist, dass die Leute eben dann auch lernen, das Zeug richtig einzusetzen. Und die Sachen dann auch so einzusetzen, dass es eine Art wie nutzbringend ist. Das führt mir also so Themen wie zum Beispiel die ganzen Agenten, die jetzt alle irgendwie verrückt machen. Ich nutze das auch. Wir haben bei uns das gebaut. Wir können mit dem super coole Sachen machen. Aber es ist etwas, wo man muss verstehen, wie es funktioniert und läuft. Und nicht einfach jetzt alles einkaufen und in dem Sinne einsetzen und das haben. Und wenn man dort so ein bisschen zurückhaltender wird, wird es auch, was jetzt die Provider-Auswahl betrifft, nicht mehr so ein wahnsinnig grosses Problem. Also wie schon gesagt, wir haben bei uns verschiedene Modelle, die da sind, aber wir dienen jetzt in dem Sinn eigentlich für die meisten Arbeiten nutzen wir Modelle, die jetzt ungefähr ein Jahr alt sind, also die nicht absolut neuesten ist. Und wenn man das effizient macht, kommt man auch dort sehr weit. Aber das Wichtigste ist für uns quasi wie die Informationssicherheit und das geht eigentlich vor. Und von daher glaube ich, fahren wir nicht schlecht. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Leute, also jetzt nicht die Techies, die das alles super cool finden und die das einsetzen wollen, und die zu oben noch gehen, selber programmieren mit dem Wipe-Coding und all die Sachen, sondern der grosse Teil der Leute ist eigentlich mit sehr wenig technisch zufrieden.
Hat dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.